Die dünne Haut der Zivilisation. Kunstgespräche moderiert von Francesca Audrich. Heute bin ich im Gespräch mit Christina Gruber. Sie lebt und arbeitet in Wien und sie ist Hydroökologin. Aber sie ist nicht nur Hydroökologin, sondern auch Medienkünstlerin, Wolkenliebhaberin und Mother of Störe. Eine kleine Anlehnung an Mother of Dragons und mehr dazu jetzt im Podcast. Hallo Christina, es freut mich wirklich sehr, wenn auch räumlich getrennt, endlich mit dir zusammenzukommen. Wo befindest du dich denn gerade?
Hallo Francesca, danke vielmals für die Einladung und auch das kleine Intro schon mal. Ich befinde mich gerade ganz in der Nähe eigentlich von meinen Stören in Wien am Donaukanal. Nicht ganz auf der Donauinsel, wo meine Störe zu Hause sind. Genau, und ich sitze in meinem Atelier am Schreibtisch.
Bezüglich Corona. Wir hatten ja im Februar eigentlich schon vor Corona Pläne geschmiedet, im Laufe der Critical Zones Ausstellung am ZKM eben verschiedene Hands-on-Workshops durchzuführen. Aber nachdem sich eben diese Covid-19-Virus sehr schnell zu unserem alltäglichen Begleiter herausstellte, mussten wir eben die Notbremse ziehen und umdenken und uns umorientieren. Wie war das bei dir? Wurde alles abgesagt oder gibt es noch Lücken, sag ich mal, im Kulturbereich, die du finden konntest, an denen du eben die Möglichkeit hattest, nach allen Regeln der Kunst ein Zusammenkommen zu ermöglichen?
Ja, anfangs war es mal ein ziemlicher Downer, weil eben eigentlich die ganze Art und Weise, wie ich arbeite, nicht mehr funktioniert hat, weil die ist eben einerseits interdisziplinär, aber eben auch so über lokale Grenzen hinausgehend und ganz viel eben international zu arbeiten, und das ging halt alles mal nicht mehr. Auf der anderen Seite fand ich es dann nach ein paar Wochen ziemlich angenehm, dass ich viel mehr Zeit hatte für Treffen, die uns eigentlich nie passieren, wenn man eben Meetings hat, man hat meistens keine Zeit zum Vorbereiten, und wir haben eigentlich so wöchentliche Treffen gestartet, weil alle zu Hause waren und auf einmal Zeit hatten zu reden. Also so sind jetzt eigentlich neue künstlerische Projekte entstanden, und ich habe ganz viel Glück, da ich viel Kunst im öffentlichen Raum mache, dass ich eigentlich gerade mehr Anfragen habe als sonst, weil ich nicht so für den klassischen Ausstellungsraum arbeite und sich jeder freut, wenn es Kunst gibt, die auch draußen und Covid-19 regelkonform ablaufen kann, ohne Beschränkung.
Und was ja auch spannend für dich ist, ist ja, also natürliche Gewässer sind ja in fast allen Kulturen eigentlich Gemeinschaftseigentum und somit ein öffentlicher Raum. Und du als Hydroökologin hast natürlich dann die perfekten Voraussetzungen, sage ich mal, dich damit auseinanderzusetzen, oder?
Ja, das stimmt. Und man merkt doch wirklich immer, dass diese Flüsse uns alle ziemlich stark begleiten, eigentlich fast alle im Water Buddies, wie man sie auch, finde ich voll schön, den englischen Begriff dazu, eben diese Gewässer, das prägt uns doch stark. Und auch wenn man oft glaubt, dass die Flüsse untereinander gar nicht miteinander verwandt sind, ist ganz spannend, wenn man findet, dass es doch ganz viele Verschränkungen immer gibt. Weil jeder immer glaubt, der eine Fluss ist ganz besonders und kann nicht verglichen werden mit irgendeinem anderen.
Möchtest du das vielleicht an einem Beispiel festmachen? Also glaubst du, dass es wie eine Form von so Nationalstolz in den Gewässern gegenüber gibt, die sozusagen in der jeweiligen Nähe sind, in der man wohnt? Oder was meinst du jetzt genau damit? Also dass die Donau cooler ist als der Rhein als Beispiel oder so?
Also ich würde das eben sofort unterstreichen. Durch das, dass ich an der Donau wohne und aufgewachsen bin, sage ich halt, na klar, der Rhein ist total öde und die Donau super cool. Aber eigentlich, genau, was ich mir dann angeschaut habe, mich haben halt größere Flüsse schon immer interessiert, und irgendwie diese ganze Vorstellung von, wie kann so ein Flusssystem, ist ja eigentlich immer verbunden mit allen anderen Flüssen auf der Welt auch und Meeren. Das ist ja eigentlich so das beste Beispiel oder auch Antibeispiel für einen Kreislaufgedanken. Und von dem her ist es ganz, ganz viele, es gibt auch diese Geschichte, dass eigentlich die Donau fast mal der Rhein geworden ist und umgekehrt und irgendwie auch dann die Rhone. Von dem her ist so ein Nationalstolz ganz schwierig beim Fluss, weil er auch gar keine Grenze kennt. Also die Donau ist voll das gute Beispiel, weil es einfach so viele Länder daran Anteil haben. Und das war, ich bin die Donau mal runtergereist für eine künstlerische Reise, eben auch Arbeit. da war es ganz klar, dass ich mich über die Donau eigentlich austauschen konnte mit allen anderen Donauländern, obwohl wir nie dieselbe Sprache gesprochen haben.
Weil eben sozusagen dieses eine kleine Molekül, das Wassermolekül, uns ja auch miteinander verbindet. Ne?
Genau, das ist dieser Connector. Und irgendwie auch, je weiter ich den Fluss entlang gereist bin und immer mehr auf dem Fluss war, desto mehr bin ich halt immer auch der jeweilige Ort geworden. Und wir bestehen selbst zu so viel Prozent aus Wasser und es ist dann ganz unaufhaltsam, dass man sich da ja alles verbindet.
Es ist ja auch interessant, dass Flüsse eigentlich gar nicht kartografisch festgelegt werden können. Ne? Also bei der Donau ist es mit Sicherheit auch, wenn man sich die Historie der Kartografie anschaut, ist einfach ein Gewässer, was sich ja immer wieder verändert hat und auch einfach so nicht festzusetzen ist, wann hört das Wasser auf und wann beginnt das Land, weil das Land ja selber auch immer wieder natürlich aus Wasser besteht oder Wasseranteile mit sich trägt. Da fällt mir eine Arbeit von dir ein. Es ist eine Publikation mit Paula Cohen und der Titel heißt From Mud to Outer Space. Der beschreibt eigentlich sehr gut die räumliche Dimension unseres Lebensraumes, also auch der kritischen Zone sozusagen, die ja auch Teil der Titel der Ausstellung im ZKM ist. Erzähl mir doch mal, was mit dem Titel es bei euch beiden auf sich hat.
Ja, da finde ich schön, dass wir das Thema, also genau die Arbeit ansprechen, weil es genau gestartet hat, eigentlich in einer Critical Zone from Mud to Outer Space. Hat eben begonnen mit einem künstlerischen Aufenthalt von mir, aber eigentlich ist er zum ökologischen geworden. Und ich glaube, das mag ich auch gar nicht trennen. Im Delta von Mississippi, direkt wo der Fluss in den Golf von Mexiko strömt. Und sofort, wie ich dort angekommen bin, war klar, dass sich alles um den Fluss dreht, aber auch ganz weit fernab von dem Fluss stattfindet. Und es ist menschlich beeinflusst, ingenieurtechnisch verändert, dass es so sicher wie möglich ist und ganz viele Bedürfnisse des Menschen erfüllt. Was dann dadurch passiert ist, dass eigentlich der ökologische Lebensraum und auch Lebensraum für uns jetzt im Endeffekt zerstört wurde. Und das war, finde ich, der coolste Punkt war der, dass ich gleich mal bei diesen ersten Fahrten in der Gegend dort auf ein NASA Space Center gestoßen bin. Und das befindet sich auch genau in diesen Sümpfen, eben im Mud, in diesen Muddy Waters. Und der Grund, warum das dort angesiedelt ist, dass es eben so ein Schwemmgebiet, ein Übergangsbereich ist von Land, Wasser und da ganz, ganz viel Platz einfach ist und man wusste, da werden sich die Menschen nicht ansiedeln, deswegen kann man da locker von dort aus Raketen testen, ganz eigentlich riesige hektarweise Land ummodeln und das, genau, von dem her ist auch der Titel entstanden, From Mud to Outer Space. Also wir wollten irgendwie schauen, wie so Überschneidungen stattfinden von alle Schichtungen kommen eigentlich zusammen. Es ist eine urzeitliche Landschaft, die aber Science-Fiction-Szenarien trifft und Partikelchen aus dem Weltall dort wieder landen und von Alligatoren verspeist werden.
Also eigentlich das perfekte Beispiel, wie unnachhaltig und unnachdenklich unsere Zivilisation ist und wir eigentlich nur an technische Innovationen denken, weil wenn dieser Raum nicht bewohnbar ist, dann können wir den ja sozusagen als Labor oder als Forschungsraum nutzen, also so diese sehr irrtümliche Gleichung, die sich irgendwie festgesetzt hat bei vielen Menschen im 21. Jahrhundert. Gab es dort zum Beispiel eben auch Personen, die in der Nähe, also entfernter Nähe irgendwie gewohnt haben oder so und sich auch damit auseinandergesetzt haben und vielleicht, ja, also Aktionen oder Demonstrationen oder sowas gestartet haben?
Ja, das war für mich ganz spannend, weil ich 2017 das erste Mal dorthin gereist bin und es faszinierend war für mich zu sehen, wie viele Künstler, aber auch alle Leute, die dort in der Nähe wohnen, Anrainer, sehr politisch aktiv handeln und es auch wirklich sie spüren, dass sie das in die Hand nehmen müssen. Das ist jetzt wahrscheinlich auch, für mich war es schon ein Unterschied mit Österreich, es ist ganz selten, dass ich Kunst in diese Richtung zu spüren bekam und dort war das viel mehr, dass man aktiv ist und gibt es eben wirklich ganz viele kleine Gruppierungen, die sich zusammentun, aber auch und zusammenarbeiten, somit dann auch an Kraft gewinnen, weil eben diese Verbindung zwischen Lebensräumen und meinem direkten Lebensraum ganz stark ist dort. Weil eben jeden Tag riesige Massen an Land in das Wasser, also ja, ins Meer abdriften. Also Landerosion findet dort statt und es ist halt so vehement, dass man beginnt, sich auf die Barrikaden zu stellen. Und bei mir war die Frage, okay, wie schlimm muss es bei uns werden, dass das passieren kann? Oder kann früher schon diese Kommunikation stattfinden, um sich wieder anzunähern? Und es war ganz viel, dass man eben dort auch schon geschaut, die Thematiken waren viel stärker auf alle Companion Species und wie sieht das aus mit lebendiger, organischen, lebendigen, unlebendigen Partnern, die wir da haben.
Und welche genau sind das dann dort vor Ort gewesen? Also sozusagen die lebendigen, nicht lebendigen, sichtbaren Companion Species, also sozusagen unsere Genossinnen oder Begleiterinnen des Lebens, ne? Außerhalb der menschlichen Kultur.
Diese Gefährten sind dort ganz konkret eben was Alligatoren, dann eben auf den NASA-Stützpunkt, eben wo dort getestet wurde, waren es eigentlich alle Wildtierarten, besonders Rehe, die, weil rund um das Testgebiet ist ein Naturschutzgebiet natürlich entstanden, weil es für den Menschen nicht nützlich ist oder nutzbar. Deswegen wurde es halt dann sofort als eine Riesenschutzzone ausgewiesen. Und dort werden die Rehe nach der Reihe taub, weil eben diese ganzen Tests so laut sind, dass ihnen die Trommelfelle leider zerreißen. Und das wurde ganz klar konkret thematisiert. Das andere ist aber wirklich auch, dass man viel mehr beginnt, den Fluss als eine Einheit zu sehen, die eigentlich eingetreten werden muss, die ja auch ein Recht bekommen muss, wenn nicht richtig mit ihm umgegangen wird. Ich weiß, also das Beispiel ist zum Beispiel, dass der Fluss eigentlich große Firmen klagen könnte, also dass man ihm eine Stimme gibt. Und so wie ich, wenn mir Unrecht geschieht, vor Gericht gehen kann, ist es jetzt, wir müssen beginnen, dass auch andere, also genau, unsere Gefährten einfach auch ihr Recht bekommen.
Die Sorgfalt ist eine Arbeitsmethode, die man in deinen Arbeiten ja auch lesen kann, ne? Also ob das jetzt bei Flüssen der Fall ist sozusagen, also jegliche Wesen, denen du dich widmest, ist immer eine gewisse Sorgfalt ja auch oder eine Fürsorge auch einfach als Arbeitsmethode irgendwie vorausgesetzt. Und Fürsorge ist ein Thema, welches viel Anklang und auch viel Diskurs aufgereitet hat. Was fasziniert dich denn in deinem Mix sozusagen aus wissenschaftlicher und künstlerischer Praxis? Also würdest du Sorgfalt eben als eine Arbeitsmethode von dir beschreiben?
Es ist super, dass die Fürsorge kommt, weil ich habe vor kurzem erst diskutiert, dass der Begriff ein ganz besonderer auch im Deutschen ist und to care for someone im Englischen schon wieder was anderes beinhaltet. Da war mir wichtig, dass es eigentlich so eine Fürsorge passiert. Da musste ich aber erklären, sich Sorgen ist irgendwie auch immer für mich negativ konnotiert, aber das ist doch für mich eigentlich doch so positiv ist, diese Handlung, obwohl man sich ein bisschen verpflichtet dazu fühlt. Und vielleicht ist das aber auch ganz gut, um genau diese Verbindung zu schließen, dass eine Fürsorge einfach daraus auch entsteht mit einer Auseinandersetzung. Also ich muss irgendwie genauer hinsehen, oder ich muss was sehen können, aber auch hören können, um mich dafür zu sorgen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den ich ganz wichtig schon seit Anfang an finde von meiner Arbeit, dass ich habe einen ganz kleinen lokalen Zusammenhalt oder ein lokales Ereignis, mit dem ich mich auseinandersetzen kann. Und dann schaue ich, wie sind die Verbindungen, wo kommen die Ströme zusammen. Also ein Beispiel ist halt jetzt meine Arbeit mit den Stören, einer Fischart, die fast vom Aussterben bedroht ist. Und da ist es auch eine sehr menschliche Fürsorge, die ich den Tieren gebe, um sie aber vom Aussterben zu bedrohen, weil halt auch meine Art der größte Feind von den Stören ist. Und das ist eine Fürsorge. Und manchmal ist es aber auch so die Frage eben, wir haben das eigentlich so zerstört, den Lebensraum, wir als, da rede ich von uns als Menschen, für den Stör. Und da ist es fast so wie, ich sehe es eher auch manchmal wie eine Verpflichtung. Ja, ist ganz schwierig. Ich habe da gerade, also es ist schon eine fürsorgliche Art und Weise der Arbeit. Nur ist natürlich immer, ich bin halt ein Mensch, der sich um die sorgt. Also im Idealfall bin ich mal nicht mehr notwendig. Dann hat meine Fürsorge, war die erfolgreich.
Ja, die Fürsorge bezeichnet ja eigentlich freiwillig oder gesetzlich verpflichtend übernommene Sorge für andere Personen oder Personenvereinigungen, indem es ja noch nicht mal richtig impliziert, dass es ja eben auch um das Umfeld, um das Ökosystem, um die Lebensräume geht, in denen man sich ja befindet. Und was ich interessant finde, ist, dass da noch steht, also daraus abgeleitet bezeichnet Fürsorge die Sorge, auf die Menschen unter bestimmten Umständen ein Recht haben, und bezeichnet ebenfalls das aus der Ethik der Barmherzigkeit bzw. der Almosenpraxis erwachsene System der öffentlichen Fürsorge. Das heißt, erst in einem Notzustand ist man verpflichtet eigentlich, Sorge zu übernehmen. Und wie du das ja auch eben gesagt hast, Sorge als eher negative Begrifflichkeit ist eigentlich etwas, aus dem wir uns wieder emanzipieren müssten, weil es eigentlich eine Form des täglichen Begegnens und also in jeder Handlungspraxis eigentlich irgendwie drin sein sollte. Du hast in einem Impulsvertrag von 2018 mit einem WhatsApp-Chat angefangen. Stichwort ist die Faszination. Ich nenne es in der Handlungspraxis dann auch gerne weitergedacht Leidenschaft. Du interessierst dich ja, wie wir eben auch schon angesprochen hatten, für das Lebendige, was zwischen uns ist, aber vielleicht auch nicht immer sichtbar ist. Im Zuge von der Klärschlamm-Ausstellung, die du Anfang dieses Jahres im WUK Kulturzentrum in Wien bespielt hast, hast du dich ja auf Wasserflöhe konzentriert, ne? Wofür waren sie nochmal ein Indiz oder wieso sind sie, sage ich mal, auch eine ganz, ganz wichtige Teilgemeinschaft unserer Gesellschaft?
Stimmt. Bei Klärschlamm muss man noch dazu sagen, das war mein letztes Groß-Event vor Corona. Aber da war auch die Pandemie noch nicht so das Thema. Aber ich denke, es ist irgendwie voll gut verbunden. Der Wasserfloh, ich habe den eingesetzt da, um mich dem Klärschlamm anzunähern über eine andere Art, eine sehr alte, eigentlich ganz alte ursprüngliche Form, eben diese Wasserflöhe, die als Wasserzeiger auch hergenommen werden in der Gewässerökologie, aber besonders eben in der Bestimmung der Gütequalität von Gewässern. Ich fand das spannend, da ich bei einer Recherche herausgefunden habe, dass Wasserflöhe der meist untersuchte Organismus ist, und das sind auch die meist eingesetzten Organismen für Tests zurzeit. Aufgrund dessen, dass sie komplett transparent ist und alle Körperflüssigkeiten, Körperreaktionen von außen betrachtet werden können. Natürlich unter dem Mikroskop, weil die sehr klein sind. Für mich ging es da auch zu zeigen, wie man eigentlich weg vom Einsatz von Technologie, aber dann doch wieder in Verschränkung mit Technologie feststellen kann, wie zum Beispiel der Zustand eines Gewässers ist. Ich kann das vielleicht auch, wenn ich geschult bin, ich kann es schmecken, ich kann es riechen, aber es gibt gewisse Veränderungen in diesen chemischen Zusammensetzungen von Wasser, die ich nicht spüren kann, ertasten. Also meine Sinnesorgane sind zu beschränkt. Der Wasserfloh ist in der Hinsicht viel mehr, eigentlich, man könnte schon sagen, er ist besser ausgebildet, weil er kann es sofort identifizieren, und ab dem Zeitpunkt, wo ich weiß, ich sehe diese besondere, spezielle Art von Wasserflöhen, weiß ich, dieses Wasser ist trinkbar. Oder dann kommt eine andere Spezies des Wasserflöhes, oder nicht, also Subart der Wasserflöhe vor, dann weiß ich, dass das Wasser ziemlich verschmutzt ist und zu schlammig für mich, um es zu trinken. Also es ging so ein bisschen um genau dieses Zusammenspiel, dass ich brauche eigentlich eine andere, oder ich arbeite mit einer anderen Art zusammen. Es ist fast wie eine Symbiose. Also der Wasserfloh zeigt mir die Zusammensetzung des Wassers.
Von dem wir sozusagen dann einfach wieder viel lernen können, ne? Weil, wie du auch gesagt hast, unsere Sinnesorgane das vielleicht nicht direkt greifen können, wir aber über Forschung und eben Zuschauen, Betrachten uns dem eben annähern können und vielleicht auch von einem Wasserfloh lernen.
Ja, voll, genau.
Zum Ende hin möchte ich nochmal aufdecken, wieso ich eben ganz am Anfang gesagt habe, du ziehst Störe auf, als wären es deine eigenen Babys. Wie, also vom Wasserfloh zu den Stören. Du meintest ja gerade, für dich ist der Floh eine unterstützende Instanz oder eine Helferin oder Helfershelfer. Die Störe sind ja gerade auf deine Hilfe angewiesen. Wie kam es dazu, dass du Störe wie deine eigenen Babys großziehst?
Ja, es waren ganz viele Zufälle sind da zusammengekommen. Ich habe irgendwie für die Arbeit von From Mud to Outer Space bin ich den Mississippi und die Donau entlang gereist. Und eine Tierart, die wir entlang der Donau ständig irgendwie in Geschichten, in Erzählungen vorgehalten wurde, war der Stör. Gesehen habe ich aber irgendwie nie, bis auf zweimal. Am Anfang meiner Reise in Wien auf einer Störzuchtstation auf der Donauinsel. Und das andere Mal ganz unten im Donaudelta, dort war auch am letzten, in einem der Donauarme versteckt, eine Störzucht. Und irgendwie kam mir vor, dass der Stör eben alle diese Dinge, die wir auch ständig besprechen im Anthropozän, in sich trägt. Es ist ein globales Tier, es wandert riesige Strecken, es ist eine migrierende Art, ist vom Aussterben bedroht aufgrund des Menschen, es ist ständig so on the brink of extinction. Und wie ich dann habe ich genau in dieser Störzucht auf der Donauinsel, die ich eigentlich nur besucht habe für ein Interview, angefragt, ob wir gemeinsame Vorträge beginnen wollen zu machen über Störe und Drachen. Weil diese Beziehung, diese Verbindung war für mich irgendwie ab das erste Mal, wo ich das Tier gesehen habe, ganz klar. Das ist ein lebendiger Dino, riesig groß, mit Knochenplatten. Das ist irgendwie etwas, was ich davor noch nicht gesehen habe, außer eben in meinen Büchern als Kind von Dinosauriern oder diversen Filmen. Und nach 2 Jahren, wo wir diese Vorträge gemacht haben, hat es sich ergeben, dass ich selbst begonnen habe, auf der Störzucht zu arbeiten, auf der Aufzuchtstation. Und da arbeite ich jetzt das zweite Jahr, genau. Und es geht eben.
Wie lange braucht so ein Stör, um ausgewachsen zu sein?
Unterschiedlich. Wir züchten die kleinste Art des Störs, der in der Donau noch vorkommt, den Sterlet. Und er braucht circa 10 Jahre, bis er ausgewachsen ist. Das Spannende aber an dem Tier ist, man kann es nicht genau sagen, weil der Stör ein Leben lang wächst. Es ist eben so eine alte Art, gibt es schon seit über 200 Millionen Jahren auf unserer Erde, der ja, ein Leben lang wächst. Also es ist nicht kein Open End. Der wird jetzt nur 1 Meter groß, weil der kleinste ist, aber die ganz großen Störe, zum Beispiel der Hausen, die können bis zu 10 und früher sind die bis zu 15 Meter lang geworden.
Ja, das passt eigentlich sehr gut auch in den Ausspruch, den Donna Haraway immer macht, make kin, not babies, also sozusagen im Zuge, wie der Mensch instrumentalisiert wird, wird eben auch der Lebensraum instrumentalisiert und die Ausbeutung des Menschen kann halt auch niemals ohne die Ausbeutung der Erde geschehen oder andersherum, ne? Und das Einzige, was man dagegen machen kann, Widerstand zu leisten, ist, indem man responsible wird. Ne? Also wirklich Verantwortung übernimmt. Und ich finde, dass du das wirklich in einem ganz tollen Beispiel praktizierst. Also ich danke dir auf jeden Fall für das schöne Gespräch und viel Erfolg noch bei den Stören.
Oh, danke dir, Francesca. Sehr angenehm.